Herzlich willkommen bei Ring the Bell, der Börsen- und Finanztalk, der das Wichtige vom Unwichtigen trennt und hinter die Themen blickt, welche für Anleger wirklich relevant sind.
Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Ring the Bell, dem Börsen-Podcast aus der Schweiz für den deutschsprachigen Raum. Ich bin Christian Freihofer, übernehme wieder die Moderation heute. An meiner Seite wie immer Marco Eberle. Hoi Marco, wie geht es dir heute? Alles gut bei dir?
Hallo Christian. Ja, eigentlich geht es nicht schlecht, obwohl der Tag ist nicht so gut gestartet. Meine Kaffeemaschine hat den Geist aufgegeben, von dem her, ich bin noch kaffeelos heute Vormittag. Und das Nächste, was ich dann tun werde nach der Podcast-Aufnahme, ist gleich eine neue Kaffeemaschine zu kaufen oder zu holen. Aber sonst alles bestens.
Okay. Ja, dann hoffe ich, dass du nicht einschläfst, aber ich glaube, wir haben wieder spannende Themen parat, die nicht nur die Zuhörer wachhalten sollten. Steigen wir doch gleich ein, oder, dass wir heute mal wirklich die Zeit vielleicht einhalten. Die Einstiegsfrage, Marco, was hat dich seit der letzten Folge überrascht? Positiv, negativ, was ist bei dir so ein bisschen hängen geblieben?
Also ganz generell die Finanzmärkte oder die Aktienmärkte, aber da kommen wir noch darauf zu sprechen, aber vielleicht etwas ganz anderes. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Tesla-Fahrer, schon seit längerer Zeit, und letzten Freitag, glaube ich, hat jetzt die niederländische die Aufsichtsbehörde, so muss ich das sagen, hat jetzt das Full Self-Driving von Tesla genehmigt in Europa. Und es ist eine ziemlich coole Sache. Und da empfehle ich mal, das Ganze mal in YouTube anzuschauen, wie das Auto selbst fahren kann. Gibt jetzt schon diverse Videos. Also in Amerika ist das schon länger auf dem Markt. Und es ist wirklich extrem eindrücklich, wie das Auto zum Beispiel durch Amsterdam fährt. Völlig autonom. Und ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, oder, wie lange das geht, bis wir das auch in der Schweiz dann bekommen, beziehungsweise in ganz Europa. Aber mich hat das sehr gefreut und ich bin da ein bisschen technikaffin unterwegs und schaue mir so Sachen immer sehr gerne an und freue mich dann eben auch, wenn das Ganze in die Schweiz kommt. Und es hat jetzt, glaube ich, auch der Tesla-Aktie ein bisschen Auftrieb gegeben. Also von dem her, das ist mehr so eine Randbemerkung, sage ich jetzt mal, was mich die letzten Tage so ein bisschen privat auf YouTube beschäftigt hat, sich das Ganze, und ich empfehle das mal anzuschauen, ist wirklich crazy. Und man sieht da, wie schnell eben, dass die Technologie vorangeht. Und ich glaube, das könnte schon nicht nur bei Tesla, ganz generell natürlich schon entsprechende Implikationen haben für die Zukunft. Und ja, spannend, da auch mal ein bisschen über den Tellerrand hier hinauszuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon eine spannende Frage. Und die Frage, ja, wie hat meine Tochter jemals eine Autoprüfung machen müssen? Oder machst du da dann einfach einen Schein, dass du quasi die Erlaubnis hast, in einem Auto gefahren zu werden? Ja, das wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen anders sein, wie noch zu unseren Zeiten. Hast du eine andere Frage oder daran angeknüpft, auch in den Depots bei euch Tesla-Aktien explizit, oder?
Nein, also im Grunde, ich selbst habe ein paar wenige, eben das mehr so ein bisschen aus Emotionalität und Überzeugung. Ansonsten machen wir ja relativ wenig mit Einzeltitel, beziehungsweise schon ab und zu in einem Satellitendepot, aber bei Tesla, ja, sind wir jetzt eher ein bisschen vorsichtig, aber ich persönlich denke, es ist sicher eine spannende Aktie, und da gibt es jetzt noch quasi einen nächsten Börsengang, der hier auch noch kommt, oder mit SpaceX und so weiter. Also Elon Musk ist natürlich eine Figur, die extrem polarisiert, aber ich verfolge das, und von dem her nein, keine Tesla-Aktien im Satellitendepot. Wir sind ja sonst im Kernportfolio eigentlich passiv unterwegs, wir investieren passiv in Märkte, aber natürlich kann es auch Spaß machen oder auch sinnvoll sein, hier ein bisschen als Ergänzung zu sehen. Aber nein, Tesla-Aktien, ich halte sie, um hier ganz transparent zu sein, und werde sie auch weiterhin behalten.
Okay. Ja, dann hast du natürlich auch Interesse, hier beim Podcast positiv darüber zu sprechen und den Preise entsprechend anzutreiben. Ein Spaß
und bei dir?
Ja, coole Antwort auf jeden Fall auf die Frage. Dann gehen wir doch gleich rüber zum Topic du jour, ein marktrelevantes Thema. Das wollen wir diese Folge bewusst kurz halten, weil wir nachher das erste Mal, oder wir schauen immer ein bisschen, was ist relevant, über was lässt sich gut sprechen. Und wir, da wir beide ja sehr stark in der Praxis arbeiten, oder als Finanzberater, Vermögensverwalter, haben wir auch immer extrem spannende Praxisfälle von Kunden. Und da wollen wir heute mal das erste Mal ein bisschen ein Thema anschneiden, was wir häufiger sehen bei den Kunden bei uns und das Thema wahrscheinlich dann auch relevant ist für die Zuschauer, zumindest interessant. Deshalb ganz kurz über den Markt. Marco, wie schätzt du die Lage ein? Was ist dort bei dir oder was sind dort bei dir momentan die Gedanken, wenn du die aktuelle Entwicklung anschaust?
Ja gut, wir hatten gestern Allzeithöchstkurse in Amerika, oder? Wer hätte es gedacht oder wer hätte es erwartet? Wenn man sich so den Chart anschaut, dann gab es da wieder mal so eine V-förmige, wirklich V-förmige. Waren jetzt 10 Tage hintereinander positiv oder so. Es zeigt für mich einmal mehr auf, oder? Ja, man muss einfach investiert bleiben, auch in quasi unsicheren Zeiten. Das haben wir auch letztes Mal schon ein bisschen andiskutiert. Und ja, der Krieg ist ein bisschen aus dem Fokus geraten, aus meiner Optik. So die negative Korrelation zum Ölpreis funktioniert irgendwie auch nicht mehr so richtig. Und von dem her, ja, ist es schwierig zu sagen natürlich, wie es weitergeht, aber es ist eine optimistische Grundstimmung. Ich denke, der Fokus wird vor allem jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auch ein bisschen auf die Quartalsergebnisse dann auch wieder gelegt. Also da kommen ja jetzt dann die Erstquartalszahlen, vor allem die Technologieaktien dürften sehr spannend sein und die Erwartungen sind ja auch, ja, sage ich mal, relativ hoch, aber man kann da, glaube ich, auch davon ausgehen, dass die Zahlen relativ gut werden. Aber ich denke, dass natürlich das Entscheidende wird sein, wie ist der Ausblick dann schlussendlich auch von diesen einzelnen Unternehmen, wie bewerten diese die aktuelle Situation, weil die Börse handelt ja bekanntlich immer die Zukunft und nicht die Gegenwart. Also von dem her, es bleibt spannend. Ich glaube, ich bin weiterhin relativ optimistisch in der Kurz-Mittelfristigkeit. Eben, ich glaube, auch so die Allzeithöchstkurse sind ja schlussendlich da, dass sie übertroffen werden und dass es dann auch weitergehen könnte. Und ich glaube einfach, wir sehen momentan so einen Grundoptimismus auch am Markt, oder? Es ist ja immer eine Angebot-Nachfrage-Thema schlussendlich auch. Und ich bleibe optimistisch, sollten die Zahlen gut kommen und auch die Ausblicke relativ gut sein, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Rallye dann auch noch ein bisschen weitergehen könnte. Ja, auf jeden Fall war es sicher eine gute Entscheidung, wenn man investiert geblieben ist und nicht irgendetwas geändert hat, was doch einige auch getan haben. Ich schaue mir da immer auch ein bisschen so die Bankenmeinungen an. Teilweise gibt es auch deutliche Untergewichte jetzt in den Aktien schon seit längerer Zeit oder seit Start dieses Konflikts. Und das war jetzt, zumindest jetzt rückblickend in der Kurzfristigkeit, nicht unbedingt eine gute Entscheidung. Und das bekräftigt immer so ein bisschen auch meine Haltung, oder? Eher opportunistisch hier solche Chancen, sage ich jetzt mal, auszunutzen, anstatt irgendwo eben in Panik hier zu reagieren oder irgendwelche Quoten zu reduzieren. Also von dem her optimistisch und ja, jetzt gebe ich den Ball gerne an dich, wie du das noch einschätzt. Geht es so weiter? Einfach das V weiter hoch? Oder siehst du da auch gewisse dunklere Wolken am Himmel vielleicht?
Ja, Risiken gibt es ja oder vermeintliche Risiken gibt es ja immer. Das liegt ja in der Natur der Sache, oder? Der Markt, wie sagt man, klettert eine Wand der Angst, the Wall of Worry. Deshalb braucht man eigentlich immer so ein Grundrauschen an Angst oder an Befürchtungen. Das wäre sonst dann nicht so gut, oder? Weil sonst endet es dann in Euphorie. Und ja, Panik ist auch nie ein guter Ratgeber, außer man ist der Erste, der Panik hat. Nein, wir haben auch die eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert, oder seit wir auch, wir haben ja den Podcast fast gestartet, glaube ich, mit dem Beginn des Krieges, oder ne? Ja, ungefähr vielleicht. Ich glaube, die erste Ausgabe war noch zuvor, weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber seither, oder, das Mantra war, ja, es gibt keinen Weltkrieg wahrscheinlich, und wenn es keinen Weltkrieg gibt und die Welt nicht untergeht, dann ist das für die Börse mittel- und langfristig wahrscheinlich, oder es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten, nicht schlimm, und bisher ist oder hat sich das bewahrheitet, und deshalb, ja, jetzt ist für mich dann interessant, worauf sich der Fokus als nächstes richtet, oder die Märkte treiben halt wirklich, und das wäre meine Antwort auf die Frage, was hat mich erstaunt, oder wie immer der Fokus auf ein Thema sich richtet und alles andere dann ausgeblendet wird, oder hast du mal schon wieder etwas vom Krieg zum Beispiel in der Ukraine gehört, wo wir da stehen, keine Ahnung. Und jetzt das Iran-Thema ist eigentlich durch, und was wird das nächste Thema sein, oder? Und ja, ich glaube auch die Berichtssaison, klar, da ist jetzt ein bisschen der Fokus, aber da denke ich auch nicht, dass da jetzt Dinge passieren, die dann große Wellen schlagen werden. Und grundsätzlich, ja, sind wir auch weiterhin für die nächsten Monate, Quartale, zumindest aus heutiger Sicht, positiv gestimmt und investiert, und haben dort jetzt auch diese Krise ein bisschen benutzt, um das Risiko auszubauen, und ja, und dann das Weitere werden wir dann schauen. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt gar nicht so viel Interessantes. Es ist schön, Allzeithochs zu haben, und wenn die Depots wieder steigen, das ist gut natürlich. Aber ich glaube, weil es da auch gar nicht so viel zu sagen gibt, gehen wir doch lieber mal auf den Praxisfall über. Was meinst du?
Ja, da bin ich dafür. Wir haben das ein bisschen im Vorgespräch auch schon aufgenommen. Ich glaube, wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Ja. Und ja, die Idee kam ja von deiner Seite her. Und da gebe ich, glaube ich, das Wort auch gerne zuerst mal an dich, dass du das mal ein bisschen erklären kannst, um was es da geht. Und wir sind dann da eben auch schon im Vorgespräch darauf gekommen, dass wir beide schon nicht gerade gleiche, aber ähnliche Muster hier erleben durften in unserem Berufsalltag oder in unserem Beratungsalltag. Und ja, ich gebe das Wort an dich, dann kannst du da gerne mal ein bisschen ausführen.
Ja. Ja, und das Thema grundsätzlich umrissen lautet Klumpenrisiken im Depot. Also wenn man einzelne Positionen hat, die vielleicht zu groß sind, und wie man dann mit diesen Positionen umgeht und welche Risiken sich halt darin verbergen. Und da sprechen wir jetzt natürlich nicht von ETFs oder so, oder die ja in sich schon diversifiziert sind. Also wenn ein Depot aus, keine Ahnung, 50, 60 oder vielleicht auch mehr Prozent vielleicht aus einem MSCI World besteht, klar, hat man dann auch wieder im Index, hat man schon auch Klumpenrisiken, oder die Gewichtung der Tech-Titel und so, das ist ja bekannt, aber das ist dann schon etwas anderes, wie wenn man, da kommst dann du mit einem schönen Beispiel, gleiche Gewichtungen zum Beispiel in nur einer Firma hat. Und ich persönlich, oder, habe das schon oft gesehen in Kundendepots, oder bevor sie halt bei uns Kunden werden, oder, und dann analysiert man mal die Depots und nimmt das Ganze auseinander. Und wo das Risiko vielleicht von Klumpenrisiken speziell oder aus meiner Erfahrung speziell relevant ist, weil da dann noch eine weitere Komponente dazukommt, ist, wenn Leute eine Aktie zu stark gewichtet haben, weil sie halt selber in dieser Firma arbeiten. Oder das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Dann hat man halt eine Management-Position in einer Firma. Ich habe gerade jetzt aktuell einen Kunden, mit dem ich schon mehrere Monate jetzt zusammenarbeite. Der war mehrere Jahrzehnte Manager in einem größeren Schweizer Unternehmen. Das Unternehmen kann ich sagen, ist Sonova. Und der hat halt über die Jahre sehr viele Mitarbeiteraktien bekommen. Ob er selber gekauft hat, das weiß ich jetzt nicht mal. Auf jeden Fall zu Spitzenzeiten, wenn man sich die Sinova-Aktie mal anschaut, hätten wir vielleicht noch den Chart vorbereiten können, aber ist jetzt egal, war die mal bei knapp 400 Franken und die hat sich seither mehr als halbiert. Und Stand heute, er hat jetzt im Prozess schon etwa ein Drittel der Position abgebaut, und die ist heute noch etwa 7% im Portfolio. Das heißt, zu Spitzenzeiten waren das mal vielleicht knapp 20%. Und das Problem ist halt dort, oder, A, mal das Klumpenrisiko an sich, völlig egal, welche Firma das es ist, wieso man so viele Aktien hat, oder das ist dann einfach das firmenspezifische Risiko. Deshalb sollte man das einfach grundsätzlich nicht haben, weil ja eine Firma, die kann halt einfach anders performen wie der Gesamtmarkt, weil halt jede Firma unterschiedlich ist. Bei Sonova ist es zum Beispiel so, dass das Hoch war irgendwann im Herbst 2021 und hat sich, wie gesagt, seither fast halbiert oder mehr als halbiert. Ja, und wenn man halt dann den Gesamtmarkt anschaut und der hat sich in der gleichen Zeit auch halbiert, ja, dann kann man sagen, die Aktie in diesem Fall wäre halt wie der Markt gewesen, aber der Markt ist halt gestiegen, oder? Wenn man den Weltindex anschaut, 30-35% oder so gestiegen. Und ja, da lässt man halt nicht nur viel Rendite liegen, sondern wie gesagt, man ist halt dann sehr oder ein großer Teil der Gesamtrendite hängt halt dann nur von einem Unternehmen ab. Und das spezielle Problem hier ist halt wirklich, das ist ein Paradebeispiel, wie die Emotionalität oder unser Steinzeithirn, das halt nicht für die Börse gemacht ist, weil man dann immer das Gegenteil von dem macht, was man machen sollte, oder Flucht und Panik. Da ist halt dann diese Emotionalität noch viel, viel ausgeprägter, weil man halt eine wirklich emotionale Verbindung halt zu dieser Aktie hat. Und das sollte man halt grundsätzlich nie haben, oder? Es kann auch sein, wenn man eine Aktie schon sehr lange hat und die gut gelaufen ist, dann ist das wie fast ein Baby und man liebt die Aktie und so, aber das ist einfach völlig falsch an der Börse, oder diese emotionale Bindung. Es ist nur ein Ticker, es ist nur ein Unternehmen, es ist nur ein Chart, völlig egal, was das macht. Und da ist es halt dann, oder hat man gesehen bei diesem Kunden, extrem schwierig, damit umzugehen. Oder zuerst einmal, ja, die Aktie hat super performt. Ich glaube, die hat dann auch in den Jahren zuvor, jetzt wenn man den Benchmark, Schweizer Benchmark nimmt, SMI, stark outperformt. Oder und da dann den ersten Fehler quasi gemacht, ja, mal keine Gewinne mitgenommen. Vielleicht ja, weil man denkt, oder dort noch im Unternehmen gearbeitet, mittlerweile ist die Person pensioniert. So, ja, das ist das beste Unternehmen, das ist dann ein doppeltes Klumpenrisiko, oder weil mein Einkommen vom Unternehmen auch noch stammt und dann mein Vermögen im Unternehmen angelegt ist, das ist dann nochmal ein Klumpenrisiko. Aber sei es drum, und dann verkauft man nicht. Und dann hat man mal das Hoch gesehen und dann eben das Hoch war im Herbst 21 und das war auch das Hoch dann fast beim breiten Markt, und dann hat man einen kleinen Bärenmarkt im 22 gehabt, ja, dann verliert die Firma auch, oder? Dann kann man noch sagen, ja, allen geht es ja schlecht, der Markt geht allgemein runter, aber dann hält man halt dann immer daran fest und verkauft nie, oder? Und das Klumpenrisiko bleibt bestehen und man kann sich einfach nicht davon trennen, oder? Und dann sucht man sich immer neue vermeintliche Gründe, wieso man an der Aktie festhalten sollte, oder weil ja irgendetwas in der Zukunft vielleicht passiert und die Aktie dann wieder gewinnt und so weiter. Und dort war halt einfach die Herausforderung eben, dass man sich jetzt als Außenstehender, oder es ist mega einfach zu sagen, die Aktie bedeutet mir nichts, oder, und ist auch nicht mein Geld in dem Moment, zu sagen, ja, ich würde die verkaufen, oder, aber halt dort dann versucht, ja, dem Kunden beizubringen, dass man halt eben die Sensibilisierung, dass man halt eben hier mit der Emotion zu kämpfen hat und das eigentlich das größte Problem ist, und damit umzugehen ist eine große Herausforderung, und das sehe ich halt sehr oft, und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Take, Marco, wie du das siehst und was du dort vielleicht bei dir schon mal gesehen hast bei deinen Kunden. Mhm.
Also ich finde es super spannendes Thema, oder auch in Bezug auf die Beratung, oder? Weil ich glaube, hier ist ja schon auch entscheidend, oder, dass es nicht darum geht, irgendwelche Prognosen zu machen in Zukunft, oder? Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, eben für uns quasi als Begleiter des Kunden, oder? Weil da kannst du natürlich dann ja schon auch ein bisschen ins Fettnäpfchen treten, oder? Wenn du quasi den Advice gibst oder immer darauf auch hinweist, auf die einzelnen Themen, dass es vielleicht eben auch gefährlich ist, dass die Entwicklung vergangenheitsbetrachtet vielleicht nicht so gut war und so weiter. Aber wenn es dann in Zukunft eben anders kommt, oder, dann ist es natürlich auch, ja, auch schwierig, oder? Und von dem her, ich sehe dieses Thema auch immer wieder bei Kunden, sowohl eben mit Firmenaktien, sage ich jetzt mal, wo man ganz speziell eine emotionale Verbindung hat, vor allem wenn man bei dieser Firma dann auch noch tatsächlich arbeitet, vor allem wenn man die Aktien meistens dann auch noch mit einem gewissen Rabatt oder Abschlag bekommen hat, das ist ja auch sehr viel der Fall, oder? Und dann eben, habe ich das auch schon erlebt, oder, dass man ganz lange an dieser, oder eigentlich immer an dieser Aktie festhält, dass man eigentlich jedes Jahr wieder neue Aktien bekommt aus diesen Mitarbeiterprogrammen, da aber diese eigentlich nie verkauft und das dann eben irgendwann dazu führt, dass diese Aktien dann ein unglaubliches Gewicht haben im Portfolio und der Rest dann, sage ich jetzt mal, schon fast ein bisschen irrelevant wird, oder? Und das ist schade, oder? Ich habe, glaube ich, noch einen ganz anderen Fall, also einen ganz anderen Fall, es geht in die ähnliche Richtung. Und zwar darf ich eine Kundin betreuen, die hat eine Technologieaktie, also ich kann den Namen auch nennen, die hat Apple gekauft, die Apple-Aktie vor ganz, ganz vielen Jahren. Also ich glaube, es waren vor ungefähr 30 Jahren. Und ja, jeder, der die Apple-Aktie schon ein bisschen verfolgt hat, der weiß, oder, wie die Entwicklung war. Und diese Dame, die hat damals ein paar tausend Franken, also es waren zwischen, glaube ich, 20.000 und 30.000 Franken investiert. Und aus diesem Betrag sind jetzt mehrere Millionen Franken entstanden. Und das ist eigentlich schon verrückt, oder? Und dort ist es, glaube ich, aus emotionalen Gründen fast noch schwieriger manchmal, oder? Weil man muss schon auch wissen, dieses Vermögen ist ja auch nur darum entstanden, weil sie eben nie etwas an dieser Situation geändert hat, oder? Also muss man, das ist schon ganz wichtig. Also wenn man da einfach quasi diese Diversifizierung schon vor 10 oder 20 Jahren vorgenommen hätte, dann hätte das natürlich einen ganz anderen Impact gehabt auf die Vermögensentwicklung, wäre nie so herausgekommen, wie es heute ist, oder? Und ja, die Gewichtung hier, die ist nach wie vor irgendwo 60% in dieser Aktie drin, oder? Und das ist schon verrückt, und vorher war sie irgendwie 90%, oder? Und das zeigt einfach auch, es ist sehr, sehr schwierig, weil eben jetzt diese Kundin, und ich schließe mich eigentlich dieser Meinung auch ein bisschen an, oder, weiterhin sehr überzeugt ist von dieser Firma und von der Entwicklung schlussendlich auch des Aktienpreises in Zukunft, oder? Und das macht es, glaube ich, umso schwieriger, das Thema auch anzugehen, im Prinzip auch emotionslos eben auch angehen zu können und sagen, ja, es gab schon ganz viele Beispiele in der Vergangenheit. Was mir spontan in den Sinn kommt, ist zum Beispiel Nokia oder Kodak. Die waren vermeintliche Marktführer in ihren Produkten. Auch da hätte man sich nie ausdenken können, dass da mal irgendetwas passieren könnte mit diesen Firmen. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, das man in den Vordergrund legen muss. Und eben, wenn es mal um so große Vermögenswerte geht, dann gilt es hier sicher auch, diese zu schützen, in die Zukunft zu schützen. Das sind dann, glaube ich, auch gute Argumente. Und eben, wenn wir die Historie anschauen, da gebe ich das Wort auch gerne nochmals an dich, dann haben sich ja die Aktienmärkte fundamental extrem stark verändert, oder? Also eben, vor allem in den letzten 20, 30 Jahren sind Technologieaktien mit Abstand die weltweit wertvollsten Firmen und vor waren das ganz andere Bereiche. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass selten eine Firma quasi über immer und ewig irgendwo Marktführer ist in irgendetwas. Und dass sich halt auch die Gewichtungen der wertvollsten Firmen schlussendlich eben auch verändern können und wahrscheinlich in Zukunft auch wieder werden. Oder?
Aber ja, ich glaube, da sprichst du einen super Punkt an, oder? Weil genau das ist ja eigentlich so, oder was man sieht, keine Firma ist so gut, dass sie ewig outperformt oder auch ewig besteht und auch keine Branche. Es gibt immer wieder diese Branchen, wo hat es mal angefangen mit Eisenbahnen, dann Automobil, Radio und dann waren es große Konsumgüter, Nifty 50 oder wo keine Aktie teuer genug sein konnte und dann, wie du gesagt hast, Technologie jetzt eigentlich schon seit den 90er Jahren mit natürlich gewissen Schwankungen. Und es ist halt auch schon so, oder wieder das Grundsätzliche, oder so versuche ich es dann immer bei dem Kunden zu machen, oder vom Grundsätzlichen auszugehen und dann auch eine Prognosefreiheit zu machen, oder grundsätzlich würde ich sagen, ja, wenn man reich werden will, dann musst du gewisse Risiken eingehen. Oder sei das als Unternehmer, oder hast du auch meistens nur ein Unternehmen und hast du dein ganzes Geld und deine ganze Zeit investiert. Das ist dann auch ein riesen Klumpenrisiko. Und ja, wenn du ein MSCI World einfach kaufst, dann ja, wirst du halt wahrscheinlich nicht voll reich werden, oder nicht so stark, wie wenn du halt diese Risiken eingehst, und die müssen konzentriert sein. Oder, und das ist bei der Spekulation nichts anderes, oder wenn du halt breit diversifiziert bist, ja, dann hast du den Markt, aber wenn du halt richtig, ich sag mal, krasse Performance haben willst, ja, dann musst du halt die richtigen Stocks picken oder Assetklassen oder so, die halt wirklich dann sich für 10, für 20, für 50-fachen über eine gewisse Zeit, oder? Das ist theoretisch möglich, aber halt dann eben schwierig, das sind dann nur ganz, ganz wenige Werte, die diese Outperformance haben, und man muss halt dann auch von Anfang an dabei sein und dann auch durchhalten. Und das versuche ich halt dann ein bisschen zu auch rüberzubringen, oder? Ja, deine Kundin zum Beispiel, ja, die ist jetzt damit reich geworden, super cool, hat funktioniert, oder? Hätte auch sein können, dass sie Cisco gekauft hätte, und wahrscheinlich hätte sie damit auch ein bisschen Geld verdient, aber ich glaube, die haben erst vor ein paar Wochen wieder das Allzeithoch von der Dotcom-Blase erreicht, und Apple hatte das schon, glaube ich, wahrscheinlich seit 10 Jahren überschritten oder so, und hat super performt. Und ja, die Dame ist jetzt sehr reich geworden, und jetzt geht's eigentlich, ist ja eigentlich wie ein anderer Case, jetzt geht's eigentlich mehr darum, reich zu bleiben und das Vermögen zu schützen. Und das kannst du einfach nicht mit diesen Klumpenrisiken machen, oder? Und da gibt's auch so schöne Anekdoten. Eine, die mir spontan da in den Kopf gekommen ist, ist anscheinend, ich habe das nicht überprüft, aber ich glaube, es stimmt. Und auch wenn es nicht stimmen würde, es ist trotzdem ein schönes Beispiel. Anscheinend hat Warren Buffett einmal Bill Gates, ich weiß nicht mehr, wann das war oder vermutlich gewesen ist, Ende der 90er Jahre vielleicht oder Anfang der Nuller Jahre dazu geraten. Und da war er schon natürlich extrem reich, vielleicht der reichste Mensch der Welt, Bill Gates. Und dann hat Warren Buffett gesagt, hey, du musst eigentlich dein Vermögen ein bisschen diversifizieren. Du kannst nicht alles in Microsoft-Aktien haben. Und dann hat jemand das retweetet und dann quasi gesagt, das war die dümmste Anlageempfehlung der Welt, weil wenn Bill Gates das damals nicht gemacht hätte, wäre er heute Multibillionär und der reichste Mensch der Welt. Ja, im Nachhinein. Ja, vielleicht. Aber eben vielleicht wäre die Aktie wie Motorola verfahren oder wie Nokia oder so. Und er hätte alles verloren, oder das eben halt das Klumpenrisiko. Ja, und dann hat er halt ein bisschen diversifiziert und hat heute, glaube ich, immer noch ein paar Milliarden auf dem Konto. Und das ist eben die Grundsatzfrage oder der Grundsatzentscheid oder Regel, quasi der Anlagefehler, den man nicht machen sollte, solche Klumpenrisiken zu haben. Und völlig egal, was mit dieser Aktie passiert. Oder ich weiß ja auch nicht, wo Apple in 10 Jahren steht. Vielleicht performt sie wieder krass out, oder? Aber einfach, man sollte nicht solche Klumpenrisiken im Depot haben. Beziehungsweise es kommt ein bisschen natürlich auf die Höhe drauf an, oder 60-90% ist, finde ich, jenseits von Gut und Böse. Aber wenn man vielleicht mal 10% hat, ja, aber die Aktie hat man mal bei $3 gekauft oder bei 3% gekauft und die hat sich halt dann in ein paar Jahren verdreifacht und man hat dann quasi diesen Trend mitgemacht, ja, dann ist das ein quasi vertretbarer Grund jetzt aus meiner Meinung nach, um 10% zu haben. Da geht es dann halt auch wieder darum, irgendwann mal Gewinne mitzunehmen, oder nicht wie bei meinen Kunden, das hoch bei 400, super schön, oder? Und dann die ganze Halbierung wieder mitzumachen, das ist halt dann mega schade. Und da, ja, das sehen wir halt, oder das sehe ich halt so häufig, oder? Und wenn man mal so einen Kunden hat, der ein Klumpenrisiko hat, ich glaube, dann fehlt halt vielleicht die Sensibilität, dass das überhaupt ein Risiko ist, oder? Also verständlicherweise, ich werf das dem ja nicht vor, vielleicht ist er auch wegen dem dann zu mir gekommen oder hat jemand gesucht, weil er gedacht hat, hey, ich brauche Rat von jemandem. Aber bei dem war es dann zum Beispiel auch so, dass er mehrere Klumpenrisiken hat. Das war jetzt dieser Nova das krasseste, aber das sind schon ein paar Aktien oder die zum Beispiel Nestle auch irgendwie 5%. Und dann hast du noch einen Schweizer Indexfonds, also ETF, wo halt der Nestle auch irgendwie die größte oder zweitgrößte Position ist. Und dann hast du irgendwie dann wieder 8% Nestle im Depot, oder? Und da auch wieder unabhängig, ja, Nestle ist jetzt halt schlecht gelaufen, aber auch wenn sie gut gelaufen wäre, würde ich dasselbe sagen, das ist viel zu viel. Und ja, daran, das sollte man einfach vermeiden, oder?
Ja, also bin da bei dir, oder? Also eben, ich glaube, es kann ab und zu spannend sein, eben nicht das mal auch durchzuziehen. Und aber es ist ja schlussendlich einfach auch unsere Aufgabe, oder? Das eben auch emotionslos quasi zu beurteilen. Und Diversifikation schlussendlich, sagt man ja bekanntlich, ist der einzige Free Lunch an den Finanzmärkten, oder so, ja. Von dem her.
Ja. Und noch ein Punkt, Marco, der mir jetzt spontan in den Sinn kommt, oder? Und da ist es schon auch anders. Buy and hold kann man theoretisch, also kann man machen auf der Anlageseite, oder wenn man die Welt kauft oder den Weltaktienindex. Ja. Der rebalanced ja selber immer, oder wenn dort ein Unternehmen Konkurs geht, merke ich das nicht und dann kommen neue Unternehmen rein. Aber wenn ich ein Depot mit Einzeltiteln mache, ist dann nicht buy and hold. Oder wenn man den Dow Jones anschaut, einer der ältesten Aktienindizes, ich glaube, heute ist kein einziges Unternehmen mehr dort drin, das seit Anfang an dabei ist. Oder? Und das ist der Lauf der Dinge, des Kapitalismus. Unternehmen gründen sich, wachsen, expandieren und andere gehen wieder ein, oder die kreative Zerstörung. Und da muss man schon aufpassen. Oder wenn man Einzeltitel im Depot hat, das mit buy and hold, das funktioniert dort, glaube ich, ist dann kein guter Rat. So viel würde ich mal sagen. Ja. Weiß nicht, ob du das anders siehst.
Nein, das sehe ich auch so, oder? Also eben, gerade wenn man mit Einzeltitelportfolios aufbaut, ja, dann muss man hier natürlich das entsprechend auch quasi aktiv bewirtschaften, oder? Weil sonst funktioniert das dann eben nicht, insbesondere in der Langfristigkeit, oder? Ja. Und ja, von dem her eben, wie gesagt, das ist doch meine persönliche Überzeugung, dass halt indexiert, marktgewichtet indexiert schlussendlich auch, oder? Schon eine gute Variante ist, insbesondere wenn man sich da einfach quasi um nichts kümmern muss, oder? Also eben, das funktioniert eigentlich vollautomatisch, wenn man so möchte, diese ganze Rotation, die es eben gibt in diesen einzelnen Indizes, beziehungsweise bei den wertvollsten Unternehmungen oder den Gewichtungen der einzelnen Unternehmungen eben. Und von dem her, ja, entweder muss man es aktiv bewirtschaften mit Hilfe oder man kann das eben auch indexiert umsetzen und dann funktioniert das eigentlich automatisch. Oder? Aber es lohnt sich hier mal auch, das ein bisschen detaillierter anzuschauen, eben wie haben sich diese Indizes auch verändert, oder? In den letzten oder Jahren oder vor allem Jahrzehnten. Und das ist schon krass, oder? Da kennt der die Unternehmen, die vor 30 Jahren da on top waren, oder die sind heute, ich glaube, die allermeisten sind heute nirgend mehr und oder vielleicht nicht mehr unter den Top 50 oder Top 100 oder so, oder? Und da sieht man eben, oder? Kann nicht einfach Unternehmen kaufen und halten für immer und ewig, sondern man muss das Ganze wirklich ganz objektiv betrachten, aus einer Risikooptik betrachten und dann ja, kann man da so langsam Schritt für Schritt dann auch solche Kundinnen und Kunden, die wir jetzt ein bisschen vorgestellt haben, eben auch begleiten und dass sie da auch ein gutes Gefühl behalten. Ich glaube, das ist auch wichtig, oder man darf auch niemandem vor den Kopf stoßen in diesem Thema. Also.
Ja, klar, das ist natürlich sensibel. Ist auch immer natürlich die Art, wie man selber halt ist, oder? Und ich versuche halt da dann immer halt schon, ich bin da schon dann eher der direkte Typ, weil ich halt vielleicht auch selber dann Portfolio-Manager bin und das halt emotionslos anschaue und dann sage ich halt dann schon klar, natürlich auf eine möglichst hoffentlich nette Art, dass das einfach nicht geht, oder? Da kann ich dann nicht sagen, ja, okay, ist ja schon gut und ich, machen Sie das nur und so. Nein, das sage ich dann schon, das können Sie nicht machen, das ist wirklich ein großer Fehler, das muss man beheben. Und ja, ob er es dann macht, hoffentlich natürlich der einzelne Kunde, aber das ist dann auch am Schluss seine Verantwortung, oder wenn es jetzt kein Mandat bei uns ist. Da fühle ich mich aber dann auch verpflichtet, oder quasi das ehrlich und direkt zu sagen, weil halt auch ja, aus Kundenschutz am Schluss, oder da fühle ich dann wie ein bisschen die Verantwortung, ihm zu helfen und zu sagen, hey, wenn du schon so einen Fehler machst, dann schauen wir zusammen, dass du den halt nicht mehr machst. Aber ja, auf jeden Fall interessante Themen. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und dass Sie es interessant fanden. Schreiben Sie vielleicht auch in die Kommentare, was so die Klumpenrisiken bei Ihnen im Depot sind und wieso, dass Sie das machen. Das würde uns interessieren. Oder auch, wenn Sie Fragen haben an uns, gerne immer die Kommentare oder auch uns direkt eine E-Mail schreiben auf ringthebellinfo@ringthebell.ch. Und ja, würde uns freuen, wenn Sie unseren Podcast auch weiterempfehlen und fleißig weiterhören. Ich glaube, dieses Mal haben wir von der Zeit her das einigermaßen gut hingekriegt. Ich verabschiede mich schon einmal und herzlichen Dank und gebe noch dir auch das Wort, Marco. Und dann sehen wir und hören uns das nächste Mal wieder.
Ja, genau. Danke vielmals. Vielen Dank auf meiner Seite fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Und ich mache es jetzt nicht mehr länger, weil wir sind doch wieder knapp bei 35 Minuten angekommen. Aber es freut uns, dass, ja, dass immer mehr Leute das jetzt hier auch zuschauen und anhören. Und ja, wenn es dir euch gefällt, dann gerne weiterleiten, auch gerne bewerten. Das hilft immer, dass wir den Podcast hier verbessern können in Zukunft und vor allem auch, dass der Podcast weiter wachsen kann. Das würde uns sehr freuen. Also in diesem Sinne, viel Erfolg beim Investieren und alles Gute und ja, bis bald, in 2 Wochen rund in dem Fall.